Aber wir vergessen, dass die Hijra eigentlich die Geschichte von Flüchtlingen sind. Die Muhajirun, diejenigen, die aus Mekka geflohen sind, waren Flüchtlinge. Der Tag, an dem sie alle nach Medina gekommen sind, ihr Herz war zerbrochen. Sie haben alles zurückgelassen, was sie hatten. Sie hatten nicht viel. Die Geschichte des Islams hat eine Geschichte von Flüchtlingen. Und wieder sind wir in einer Situation, wo wieder und wieder Muslime von ihren Häusern vertrieben werden.
Assalamu alaikum und willkommen zu Salam und Kalam. Mein Name ist Omar al-Attar und in dieser Folge teile ich Lehren und Weisheiten aus Koran, Sunna und Menschen, die mir dabei helfen, die Herausforderungen der Dunya besser zu bewältigen. Was bedeutet es, eine Community aufzubauen? Wofür sollten wir als Muslime in Österreich, Europa und allgemein im Westen stehen, wenn wir uns entscheiden, uns hier niederzulassen? Gibt es Hinweise in der Sira, die uns zeigen, wie wir als Community auftreten sollten? Darum geht es in der heutigen Folge, die als Vortrag in Wien stattgefunden hat. Viel Spaß!
Also, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya wa al-mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawm al-din. Amma ba'd, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Also, ich kann es ehrlich nicht glauben, dass wir es eigentlich geschafft haben, dass sie hier so vor mir sitzt. Ist ein bisschen weird. Weil normalerweise habe ich irgendwie irgendwen mir vorgestellt, genau vor diesem Setup, irgendwo in meinem Keller, bei meinen Eltern, dass genau diese Art von Menschen vor mir sitzen, mit denen ich dann die ganze Zeit rede. Weil es ist, Alhamdulillah, wir haben es aus der virtuellen in die echte Welt geschafft. Und es ist interessant, wie es dann doch zusammenkommt, dass es so real ist. Weil ich hatte nie sonderlich das Bedürfnis gehabt, öffentlich über den Islam zu reden. Ich hatte nie das Gefühl, ich sollte mich wichtig genug fühlen, unter Anführungszeichen, oder qualifiziert genug sehen, dass ich über etwas rede wie den Islam. Weil du hast nicht genug Ausbildung, du hast nicht genug Leute, die dich akkreditieren, keine Gelehrten um dich herum, die dann wirklich immer fact-checken, was du sagst. Auch wenn ich einige in meinem Umkreis hatte. Aber der Fakt war, die Vorstellung, öffentlich so zu reden, besonders wenn man dann Vorträge sieht von Leuten wie Omar Suleiman, Yasser Qadi oder die anderen großen Gelehrten, von denen man, die man kennt online, denkst du dir, was habe ich jetzt in dieser Szene überhaupt was zu suchen? Was kann ich denn schon anbieten? Und deswegen war es für mich der Anfang in der islamischen Bildung sozusagen, war, wie viele von euch wahrscheinlich, in der Jugend einfach mal Vorträge hören und meistens im Englischen. Und hier und da beteiligst du dich an irgendwelche Projekte, an irgendwelche muslimischen Organisationen, die in Wien irgendwas veranstalten. Und dann, wie es kommen sollte, Wallahu a'lam. Ach, du siehst mich da hinten, ne? Nein. Kannst du ein bisschen rübergehen? Alles gut. Okay. Wie es leider kommen musste, hat mich eine sehr schwere Zeit mich persönlich getroffen, wo ich persönlich zum ersten Mal mit dieser Realität konfrontiert wurde, dass du an deinem Selbstwert, an deine Perspektive und sogar an deinen Iman zweifelst. Dich erreicht diese richtig schwierige Zeit und der erste Instinkt ist es, okay, ich wende mich an den Islam. Es ist der Islam, an den ich mich wende, weil mein Dien ist ja das, was mir diesen Halt gibt. Und zu meiner Enttäuschung versuche ich, diesen Anschluss zu schaffen und es klappt nicht. Und dann kommen auch die Antworten nicht so leicht und dann betest du nochmal extra und du liest doch den Koran besessen und du denkst dir, okay, bald kommt jetzt die Verbesserung. Bald wird es besser, inshallah. Und dann vergeht der erste Tag und der zweite Tag und der dritte Tag und die Veränderung braucht etwas Zeit. Khalas, du machst eine schwierige Zeit durch, wird schon irgendwo klappen, nicht? Und dann ist eine Woche vorüber und dann die zweite und dann der erste Monat und dann der dritte Monat und dann der sechste Monat. Und dann ist es ein Jahr und Sachen werden immer noch nicht besser. Und ich finde es ironisch, dass ich in dieser Zeit überhaupt mit so Sachen gekämpft habe wie einen mangelnden Selbstwert als Muslim. Es klingt ja auch so richtig weird. Ja, ich habe mich in meiner Schulzeit, ich habe mich so über Leute lustig gemacht. Ja, was soll das heißen, mentale Probleme, Digi? Du bist Muslim. Ja, du hast Allah an deiner Seite. Was soll da schon schwierig gerne bei dir passieren? Aber das ist halt so, das sagen Kinder so, nicht? Wenn du erwachsen wirst, wenn echte Verantwortung kommt, wenn du dir bewusst wirst, was für Fehler du in deinem Leben gemacht hast, wenn du Fehler gemacht hast, wie unzureichend du teilweise mit dir selbst oder mit Allah gewesen bist, dann plötzlich trifft das dich. Dann wirst du erwachsen ein wenig, wenn dich für echte Verantwortung trifft. Und das ging für mich ein ganzes Jahr so.
Ein ganzes Jahr habe ich mich damit zu kämpfen gehabt. Und wirklich buchstäblich, die Verbesserungen kamen in Millimeter. Nicht ein, heute ging es mir schlecht, morgen früh, weißt du, bist mit den Jungs unterwegs und alles ist besser. Nein. Es war wirklich, ein Tag ist Dreck, der nächste Tag noch schlimmer und der dritte Tag wird besser und dann der vierte noch schlimmer als die letzten zwei, drei Tage davor. Und das Normale ist ja eigentlich, warum funktioniert das mit dem Islam? Islam an sich jetzt, großgeschrieben nicht. Und das Einzige, was ich hatte, das mir auch so ein bisschen Trost gegeben hat, waren so englische Vorträge. So Leute, wie, so eben die Prediger, die ich hier angesprochen habe, die man so kennt, die eben über diese, die einzigen gefühlt, die über diese Sachen reden. Aber hier ist die Realität. Ein Bildschirm kann nicht mit dir reden. Okay, Barakallahu fik, danke dir. Sehr schön, danke für die guten Worte. Kannst du mir auch meine Probleme auch behandeln? Der antwortet ja nicht auf dich. Für mich war das dann so, okay, du hast wenigstens etwas, du kommst irgendwie klar als Muslim. Und ich bin mir sicher, jemand in diesem Raum kennt das. Du bist jetzt nicht Bombe unterwegs, aber du kommst klar. Und dann kam mir ein Gedanke in dieser schwierigen Zeit, kam mir ein krasser Gedanke. Ich habe wenigstens diesen Fake Trost von einem Bildschirm, nicht? Aber was ist dann mit Leuten, die zum Beispiel überhaupt kein Deutsch, überhaupt kein Englisch können? Die haben nicht einmal Zugang zu diesen ganzen Vorträgen. Und ja, ihr wisst, was wir halt im deutschen Sprachraum haben, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute, ja, wenn wir alle jetzt zusammenkommen und dann mal ein bisschen so ein Brainstorming machen, die Prediger, die wir alle auf Deutsch hören können, die kann ich buchstäblich an meiner Hand abzählen. Und selbst dann sind die Themen jetzt nicht so divers. Viele geben sich Mühe. Aber oftmals hat man auch das Gefühl, es wiederholt sich alles. Und ich spreche jetzt explizit vom Online-Space. Offline kriegt man natürlich immer wieder mit, kann man Leute finden, die einem wirklich diese Fragen beantworten. Aber wir wissen alle, das ist die Ausnahme. Das ist nicht die Regel. Und mir hat es richtige Gänsehaut bereitet, dass ich mir dachte, schau, wie es mir geht. Und ich habe so diesen Zugang zu arabischen Predigern oder was auch immer und englischen Predigern. Jemand, der weder Englisch noch Arabisch kann, wohin mit dem oder wohin mit ihr? Und da kam es dann wieder. Und ich wusste auch, dass in Wien das auch nochmal ein größeres Problem ist, weil du auch diese Lokalität nicht da ist. In Deutschland wenigstens bist du, wenn du Glück hast, gibt es halt wenigstens, kennst du, hörst du von Gelehrten, die halt irgendwo dann irgendwo in Hamburg sind oder in Berlin oder in Frankfurt. Ich bin jetzt die letzten zwei Jahre ein bisschen rumgekommen. In Wien gibt es Alhamdulillah auch Leute, aber selbst die, ich weiß nicht wieso, die gehen einfach nach Deutschland. Die haben keinen Bock auf uns hier. Ich weiß es nicht. Die gehen dann auch wieder so nach Deutschland, um dort ihre Sachen zu machen. Weil es kam dann 2023 zu Ramadan, kam ich von einem Tarawih zurück. Das war recht gegen Ende von Ramadan. Und ihr kennt diese Post-Tarawih-Luft. Kennt ihr das, wenn ihr auf dem Weg nach Hause seid? Es ist 11 Uhr, es ist 23 Uhr. Ihr seid komplett kaputt. Aber der Tag ist so vergangen. Ihr habt noch so viel gefastet. Und dann kam Iftar und khalas, yani Speedrun. Khalas, es ist Nacht, der ganze Abend ist weg. Und ich bin auf dem Weg nach Hause. Und ich atme diese Tarawih-Luft ein. Und ich denke mir so, obwohl ich immer noch viel durchmachen muss in der Zeit. Und es kam einfach so natürlich aus mir raus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Du bist jetzt nicht im Hoch, wo du sein solltest, aber Alhamdulillah. Und aus irgendeinem Grund hat Allah mir diesen Gedanken in meinen Kopf reingegeben. Urviele Nicht-Muslime sagen Alhamdulillah so oft. So voll auf dem Trend, richtig? Das das verrückteste Erlebnis, das ich hatte. Jemand hat mir mal geschrieben, ich wollte nach Japan ja reisen. Ich habe einen Typen gefragt, der schon dort war. Und er so, ja, und das ist ein Nicht-Muslim. Er so, ja, Bro, mach Dua, dass ich das auch hinkriege. Weil ich habe mir gedacht, okay, Alhamdulillah sagen viele Leute, besonders auch in meiner Arbeit, nicht? Ich habe gesagt, erklär einfach mal, was Alhamdulillah heißt. Und was kannst du falsch machen, wenn du erklärst, was Alhamdulillah ist? Es ist ein Wort, es ist ein Arabisch, es ist buchstäblich, wenn du willst, ein Wörterbuch aufschlagen, Alhamdulillah, khalas. Ja, du kannst theologisch gesehen gar nicht viel falsch machen. Und genau dieselben Sekunde, ich bin nach Hause gegangen, ich habe dieses alte, schmuddrige Handy da, habe ich hergenommen, in Selfie-Perspektive auf meinem Schreibtisch hingestellt und diesen Clip von Khabib genommen, wo er vor dieser buhenden Menge sagt,
Alhamdulillah, I know you hate this. Ihr kennt sicher die Szene. Rapper haben das als Intro verwendet in ihren Songs. Und ich habe gesagt, ich habe einfach so aufgemacht und so abgespielt, so wie er das sagt. Und dann habe ich einfach erklärt, was Alhamdulillah bedeutet. Und dann kam eins nach dem anderen. Das Video war okay, also jetzt ist es nicht krass viral gegangen oder sowas, aber es war so interessant, sogar unter meinen Arbeitskollegen. Die haben gesagt, ah, aber wusste ich gar nicht, das war ganz interessant. Da habe ich gedacht, okay, dann machen wir weiter. Andere Wörter, machen wir so, Masha'Allah, Sharia, Jihad habe ich genommen. Meine Mutter ist immer noch davon überzeugt, sie soll weiter damit machen, weil das ist das Einzige, was sie interessiert. Meine Themen sind so langweilig. Das liegt aber daran, weil sie so gebildet ist, dass sie schon so höhere Themen eher so genießt, aber ja. Und dann kam irgendwann das Bedürfnis, über das zu sprechen, was mich eigentlich schon seit über einem Jahr beschäftigt. Und wohl angemerkt, ich bin nicht irgendwie raus aus dem Wald, wie man sagt im Englischen. Mir ging es immer noch richtig mies. Aber ich wusste, dass es egal, ob es hilft oder nicht, egal, ob es jetzt einen großen Unterschied macht oder nicht, dass irgendein Muslim, ein Muslim hier in der Nähe, aus Wien oder aus diesem deutschsprachigen Raum, der über diese Themen redet, Mental Health, nur die Tatsache alleine, dass ich Koran und Sunna hernehme und ich sage, das hat Allah über Tawakkul gesagt. Wenn dich Sachen beschäftigen, das ist das, was du gerade erlebst, hat Allah subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten gesagt. Zu diesem Propheten, zu jenen, die Sahaba, die haben genau das durchgemacht. Mehr habe ich nicht gemacht, nur um Perspektive zu schaffen. Und das alleine, ich wusste, dass das inshallah gut ankommen wird, weil ich wusste, dass ich das gebraucht hätte. Vergiss mal hätte, gebraucht habe in der Situation. Und es hat mir, und ich habe dann verschiedene Themen behandelt. Ich habe Tawakkul behandelt, Waswasa, Trauer, Angst, Zweifel, Krisen, alles nur mit Konnotationen im Koran. Ich habe das Rad gar nicht neu erfunden. Ich habe nur das mitgegeben, was bei uns als Muslime sowieso beschäftigt, besonders in meinem Alter und in unserem Alter. Und es hat Anklang gefunden. Weil was vom Herzen kommt, erreicht das Herz. Und ich möchte das nochmal betonen. Ich war immer noch nicht draußen. Also die Videos teilweise, kein Scherz. Ich habe die Videos selber an schlechten Tagen, meine eigenen Videos habe ich mir reingezogen. Buchstäblich. Und es hat dann geklappt. Und das Interessante ist, diese Videos zu erstellen und die Recherche dafür zu machen, hat mir dann nochmal im Umkehrschluss Sachen vor Augen geführt, die ich gar nicht so gesehen habe, obwohl sie dir ans Auge stechen. Kennt ihr das, wenn ihr mit Leuten über eure Probleme redet oder sonstiges? Oder ihr redet über diese Themen und allein das Reden macht bei euch plötzlich so ein Klickmoment. Ich habe das ja eigentlich schon immer gewusst. Aber jetzt, wo ich so sage, jetzt, wo es mir vor Augen geführt wird, jetzt wird es mir klar. Und in meiner Recherche über diese ganzen Themen, über Tawakkul und die Krisen der Propheten und der Sahaba, hat sich dann für mich immer mehr eröffnet, was mir gefehlt hat. Und über das kann man dann an einem anderen Tag inshallah reden, wenn man dann tiefer darüber sprechen möchte. Aber der Punkt war, allein sich damit zu beschäftigen, allein die Recherche zu machen, hat mir einen großen, großen, großen Rizq gegeben. Nicht nur mir. Und plötzlich gehe ich irgendwo ins islamische Zentrum hier irgendwo beten. Und ein Typ kommt, 15 Jahre, irgendwie kommt her, oder nein, irgendwie älter, kommt zu mir her, so, Bruder, ich feiere deine Videos, ich so, okay, passt. Mein kleiner Bruder hat wegen dir angefangen zu beten. Und du denkst dir, Bruder, woher kommt das? Ich habe nichts Besonderes gemacht. Wallahi, gar nichts, in meinem Kopf gar nichts. Und Freunde von mir sagen, Omar, du musst im Vorträgen nicht das neue Rad neu erfinden. Ich so, ja, Achi, wenn du wüsstest, die Leute kennen nicht mal das Rad. Ich muss es gar nicht neu erfinden, weil stellst du ihnen vor, die werden sich denken, boah, Unas. Und ich kam dann in Alhamdulillah dadurch zu einem besseren Iman und ich bin aus dieser Zeit rausgekommen. Und noch krasser ist, ich habe gemerkt, wie der Rizq aus diesen einfachen Sachen dafür gesorgt hat, dass es nicht nur Türen für mich eröffnet, sondern Türen für andere. Allen voran konnte ich nach Deutschland gehen und Du'at kennenlernen, die groß sind, von denen ich lernen konnte, die ich irgendwie vernetzt habe. Und es gibt Brüder hier in diesem Publikum, die selber davon profitieren konnten. Ich habe sie mitgebracht, lass mal nach Frankfurt gehen. Lass mal, oder wo waren wir? Ich weiß nicht, wo waren wir schon mal? Düsseldorf oder so, Allahu a'lam. Und sie haben andere Leute kennengelernt. Und allen voran ist es meine Ehefrau, die mich dadurch kennengelernt hat. Was ein großer Riss ist, der zwei Familien zusammengebracht hat.
Der Grund, warum ich euch diese Geschichte erzähle und diese ganze große Einleitung mache, ist nicht, weil ich mir denke, okay, lass mal so zeigen, was in den letzten 2 Jahren passiert ist oder so. Nein, wallahi, gar nicht deswegen. Mein Punkt ist es, dass für jeden Einzelnen von euch Dinge in eurem Leben gibt, egal für wie klein ihr sie hält. Wenn ihr sie angehen würdet, wallahi, ihr könnt, unterschätzt nicht der Riss, der sich dadurch öffnet. Egal was es ist. Egal für wie klein ihr das hält. Eine Spende, ein gutes Wort für Leute, ein Gebet, eine Sadaqa, dieses Video oder ich mache dieses Startup oder was auch immer für eine Absicht oder eine kleine Tat, die ihr für Allah subhanahu wa ta'ala macht, unterschätzt niemals, was es nicht nur für euch machen kann, sondern für die Muslime und für die Leute um euch herum. Wir sitzen hier und jetzt in dieser Sekunde sitzen die Malaika um uns herum und loben jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und wenn wir Dua machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala und jeden von uns unsere Fehler vergibt, auch wenn du, Misharif, die schlimmsten Sünden hinter dir hast, die Malaika werden auch für dich Dua machen. Allein deswegen. Und ich habe das nie geplant. Es war nie in meinem Kopf oder sowas. Das kommt alles nur von Allah subhanahu wa ta'ala. Und vor diesem Hintergrund, dass man diese kleinen Sachen niemals unterschätzen möchte, niemals unterschätzen darf, gibt es Leute, die für die Community viel machen möchten. Die sich denken, in Wien oder in 100 anderen Dingen gibt es Sachen, die ich für die Muslime machen möchte. Und die erste Reaktion, die man immer wieder hört, diesen Zynismus, weil man schon so ausgebrannt ist, wie viele Aktivitäten oder wie viele Sachen man für die Muslime machen möchte. Wie oft haben wir von Moscheen gehört, wo eine große Sammlung gemacht wurde von Geldern und am Ende scheitert das an die simplesten Sachen. Und Leute fangen an, so dieses Negative zu haben. So, Bruder, ich habe jetzt eine Initiative, möchte Muslime zusammenbringen hier in Wien. Wir möchten das machen, dass wir besser vertreten sind, dass wir bei diesem Rechtsdruck auch ein bisschen klarkommen. Und sie haben nur Negatives zu sagen. Ja, also du zeigst ihm den Sonnenuntergang und er kann nur die Flecken am Fenster sehen. Hat der Elektronik Italiener, sagen wir im Ägyptischen. Wer hat immer gesagt, Bruder, dass du like, komplett die Welt schwarz malen sollst? Zu jeder Lösung haben sie ein Problem. Und ich sage nicht, dass es nicht berechtigt ist. Muslime leider oft in der Community pushen. Sie öffnen eine Moschee und sind ekelhaft zu den Nachbarn. Sie schaffen es nicht normal, zu den Nachbarn zu sein, eine Moschee. Ja, das Recht des Nachbarn im Islam ist so hoch angesetzt. Du bist eine Moschee, du kriegst es nicht hin, die Basics des Dienstes hinzukriegen. Was erwartest du dann von den Leuten, die dann in der Moschee sitzen? Ernsthaft? Und dann beschwerst du dich über die Jugend, weil sie nicht zum Islam folgen oder whatever. Und ich kann das voll nachvollziehen und jeder von uns kennt das. Aber diese Einstellung hilft einfach nicht, weil es eben Leute in diesen Zynismus hindrängt. Wenn man, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass der Islam und dass der Prophet a.s.w. in erster Linie Mubashirina wa Munzirin, die Propheten waren zuallererst, haben ihm immer frohe Botschaften den Leuten gegeben. Wenn jemand zu dir kommt mit einer neuen Idee, etwas, was den Muslimen helfen sollte, ja Mann, ich feiere die Idee. Und wenn du etwas auszusetzen hast, weil es wirklich irgendwie, da mangelt wirklich etwas und du siehst es, okay, offensichtlich gibt es ein Thema, sag, ich feiere es. Aber ich zeige dir, wie du es noch besser machen kannst. Und wenn die Leute nicht auf dich hören, khalas, das ist dann ihre Sache. Und meistens diejenigen, die dann versuchen, diese Projekte anzugehen, wenn sie so feedbackresistent sind, like du sagst ihm, hey, schau, ich feiere die Idee, aber hier, beachte dies und beachte jenes und beachte jenes. Und wenn sie sagen, na, Bruder, ich war schon alles durchgespielt, will gar nicht zuhören, der macht das sowieso nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Der ist nur für sein Ego da. Und wer mit dem Ego startet, endet mit dem Ego. Und das sieht man x-fach unter Muslimen. Deswegen, wenn wir dann das sehen, immer zuerst loben und dann Feedback mitgeben. Und jetzt würde jemand zum Beispiel meinen, ja, Achi, warum muss ich jetzt voll darauf achten, wie ich Leuten Feedback gebe? Ich bin ein direkter Mensch. Ich sag's so, wie es ist. So unter diesem Format, ich bin ein ehrlicher Mensch, etc. Abgesehen davon, dass wir ein Adab im Islam haben. Egal, wie du Sachen sagst. Wir sagen, geben Feedback und Sachen auf eine bestimmte Art und Weise. Nicht, ich sag's einfach so, wie es ist. Das ist mal eine Sache. Und die zweite Sache ist, weil wir es uns gar nicht leisten können, mehr so zu denken. Zu sagen, wir machen nur halbe Sachen. Schaut. Wir alle sind hier Wiener. Und wir alle sind hier Österreicher. Und ich meine das nicht aus einer voll, Friede, Freude, Eierkuchen, wir sind alle super, wir gehören diesem Land und nein, die sagen, wir gehören nicht zu diesem Land, aber nein, Wallah, ich liebe auch Schnitzel und ich bin voll der, ich meine nicht dieses Anbiedern, kennt dieses Anbiedern? Like, ich bin auch cool. Islam ist auch cool, wir haben auch sowas wie Menschenrechte. Ja, wir haben auch sowas wie, Bruder, der Islam hat Sachen anzubieten. Bieder dich jetzt nicht, du musst nicht an irgendjemanden dich messen oder vergleichen, dass du auch okay bist. Du gehörst auch zur Gang oder sowas. Ich meine das im wahrsten Sinne des Wortes, vom Faktischen her. Wir leben hier. Wir zahlen hier Steuern. Meine Eltern sind hierher gekommen, obwohl sie nicht unbedingt Lust hatten. Wer will schon so aus seiner Heimat rausgehen? Und wer von uns möchte sich das antun, dass man auch so öffentlich über einen so geredet wird? Und wir zahlen hier Steuern und wir zahlen hier für die Öffis und wir zahlen hier in die Wirtschaft rein. Unsere Kinder, unsere Familie sind Pflegekräfte, sie sind Anwälte, sie sind Ärzte. Wir sind hier involviert, ob wir es wollen oder nicht. Ob man jetzt emotional Heimatgefühl hat oder nicht. Bruder, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich überlege mir alle paar Wochen, ob ich hier nicht auswandern will. Ehrlich. Aber es spielt faktisch keine Rolle. Wir sind hier. Und ist auch ein anderer Reality-Check. Für diejenigen, die so diesen Luxus haben, sich zu überlegen, ob ich jetzt einfach gehe. Yalla, pack alles zusammen und wir gehen. Alhamdulillah, schön, passt. Ich mache dir nicht mal einen Vorwurf, ganz ehrlich. Aber Fakt ist, viele von uns, vielleicht sogar einige in diesem Raum hier, können nicht gehen. Selbst wenn sie es wollten. Allen voran die österreichischen Muslime hier, die Familie hier haben. Oder nicht? Sie sind nicht in der Lage, einfach so zu gehen. Allen voran diejenigen von uns, die andere Umstände haben. Sie arbeiten hier. Sie haben andere Umstände. Es klappt einfach nicht. Und sie müssen sich trotzdem diesen angeekelten Blick geben, jedes Mal. Leute, ich sage euch ehrlich, ich liebe Wien. Ich liebe die Straßen Wiens. Ich liebe die Parks von Wiens. Wien ist eine, ich meine das wirklich, ist die lebenswerteste Stadt der Welt, egal in welchen Städten ich bisher war. Selbst in Deutschland. Wien hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ich habe einfach keinen Bock auf die Leute hier. Und ein anderer Aspekt, der auch wichtig ist, für diejenigen, wenn es wirklich so schlimm wird, wenn es wirklich so schlimm wird, dass jeder von uns hier gehen muss, würde es euch nicht das Herz zerbrechen, wenn wir alle hier irgendwo im Ausland sind und die Geschwister, die wir zurückgelassen haben hier, müssen das alleine ertragen? Wäre es nicht wenigstens besser gewesen, dass wenn wir das durchstehen müssen als Umma, dass wir uns so vereinheitlicht haben, so organisiert haben, dass wir es gemeinsam durchstehen, genauso wie die Sahaba es gemacht haben, als sie von Mekka nach Medina gegangen sind oder von Mekka nach Abyssinien? Und wisst ihr, der Prophet a.s.w. und die Sahaba, sie wollten Mekka nicht verlassen. Wir haben so dieses voll, tut mir leid, wir haben voll dieses schöne Bild von die Hijra und sie sind gegangen und endlich konnten sie gehen und etc. Aber wir vergessen, dass die Hijra eigentlich die Geschichte von Flüchtlingen sind. Die Muhajirun, diejenigen, die aus Mekka geflohen sind, waren Flüchtlinge. Der Tag, an dem sie alle nach Medina gekommen sind, ihr Herz war zerbrochen. Sie haben alles zurückgelassen, was sie hatten. Sie hatten nicht viel. Ich bin jetzt in einem Umzug. Jetzt ziehe ich vom 10. in den 22. Ich habe mir wirklich so überlegt, was ist, wenn ich jetzt, heute oder morgen oder was auch immer, es heißt, du musst das Land verlassen mit den Sachen, die du auf deinem Rücken trägst. Ich hatte vor mir einen gesamten Lift nur von Paketen und Kisten und 100 Sachen vor mir. Und ich habe mir gedacht, wie sehr passt dein gesamtes Leben, dein gesamtes Hab und Gut in deine Hand? Und die Ersten, die davon reden können, sind die Palästinenser. X-fach in ihrer gesamten Geschichte werden sie vertrieben. Und jedes Mal, wenn sie vertrieben werden, müssen sie sich wieder dieselbe Frage stellen. Wie viel von meinem Leben passt auf meinem Rücken? Und ich lese euch einen Hadith vor, damit ihr einfach versteht, wie nah das, was in Gaza gerade passiert, auch zu der Zeit des Propheten a.s.w. gewesen ist. Als der Prophet a.s.w. in Medina ankam, wurden Abu Bakr und Bilal krank. Bilal ibn Rabah. Und als sich das Fieber von Abu Bakr verschlimmerte, rezitierte er folgendes Gedicht. Jeder lebt unter seinen Leuten, doch der Tod ist ihm näher als seine Schnürsenkel. Und Bilal, als sein Fieber nachließ, zitierte und rezitierte ein Gedicht, wäre ich doch eine Nacht in einem Tal, umgeben von Izkir und Jalil. Das ist ein wohlriechendes Gras, das um Mekka herum wächst. Wäre es doch so, dass ich eines Tages das Wasser von Majana trinken könnte und dass die zwei Berge Shama und Tafel mir erscheinen würden. Das sind alles Zeichen und Aspekte von Mekka. Er vermisst Mekka. Und er liegt in Medina. Und der Anblick hat das Herz des Propheten so zerrissen, dass er gesagt hat, O Allah, verfluche Shayba ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a, Umayya ibn Khalaf. Das sind alles die Oberhäupter von Quraysh, die nach 13 Jahren es geschafft haben, die Muslime zu vertreiben. Und sie haben uns vertrieben und in ein Land der Epidemie geschickt. Und dann sprach Rasulullah s.a.w. folgenden Dua. O Allah, lasse uns Medina so sehr lieben, wie wir Mekka geliebt haben. Oder sogar mehr. Oder wie wir Mekka lieben. Oder sogar mehr. O Allah, segne unser Maß und unser Hohlmaß und mache das Klima von Medina für uns angenehm. Und lenke das Fieber von Medina fort nach Al-Jufa. Und Aisha radiallahu anha, die von diesem Hadith erzählt, sie sagte, als wir in Medina ankamen, war es das ungesündeste aller Länder Allahs. Und das Tal von Bathan, ein Tal in Medina, führte trübes und verfärbtes Wasser. Sie sind in keine Luxusoase gezogen oder so. Die Geschichte des Islams hat eine Geschichte von Flüchtlingen. Und wieder sind wir in einer Situation, wo wieder und wieder Muslime von ihren Häusern vertrieben werden. Und wir haben wieder dieser Gedanke ist in jedem von uns gerade. Aber uns geht es hier gut, Alhamdulillah. Wir können uns nicht beschweren. Es gab andere und gibt andere, die es schlimmer haben als wir. Deswegen, wenn wir uns dann diesen Fakt vor Augen führen, dass wir hier bleiben müssen und wir hier nicht wegkommen, dann stellt sich die Frage, wofür wird die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Wien und in Österreich stehen? Was ist es, wofür wir stehen werden? Ich habe ehrlich gesagt die Schnauze voll, dass die ganze Zeit wir irgendwelche Vorträge führen werden. Ach, so tolerant die Muslime sind und wir sind auch, als ob wir unsere Daseinsberechtigung als Menschen irgendwie dargeben müssen. Selbst wenn wir keine Muslime wären, wir sind Bürger des Landes, wir investieren genauso wie jeder andere hier. Und was auch immer sie uns vorwerfen, also an welchen was auch immer Einzeltätern da draußen tun, ich habe das nicht gemacht. Meine Mutter auch nicht. Meine Familie und meine Eltern haben mich dazu erzogen, immer gerecht zu sein. Und jeder von uns, der in diesem Raum die islamischen Werte lebt, weiß das genauso. Und deswegen stellt sich die Frage, wenn wir eine Community aufbauen möchten, in Österreich, in Wien, wofür möchten wir stehen? Wofür soll der Islam stehen? Und dafür möchte ich ein paar Geschichten erzählen aus der Sira, die das inshallah ein bisschen vor Augen führen können. Die Geschichte des Propheten, bevor er ein Prophet wurde. Immer wenn ich eine Sira-Reihe höre, ist einer meiner Lieblingsteile. Wer war der Prophet, bevor er Rasulullah war? Klingt doch interessant, oder? Nicht, wenn man sich denkt, so, ich bin jetzt so respektlos gegenüber dem Propheten, sondern weil er wirklich komplett, will ich nicht komplett wie ein normaler Mensch, aber borderline schon gewesen ist. Ein besonderer Mensch vor Allah subhanahu wa ta'ala und der Schöpfung. Aber in rein praktischen Gründen ist er durch die Welt gelaufen wie du und ich in dieser Zeit. 40 Jahre. Und der Prophet a.s. von seiner Persönlichkeit her war sehr beliebt unter der Quraysh. Und das Interessante ist, wenn Nicht-Muslime, selbst Islamhasser, die Sira studieren und versuchen dann immer wieder, ich lese sehr viele PhDs zum Beispiel von Christen, über wie schrecklich der Prophet a.s. ist. Und immer, sie kriegen es nie hin, ihn schlecht darzustellen, bevor er Prophet wurde. Immer so, ja, seine Message war so friedlich davor, aber dann irgendwann kam Medina und dann war er aggressiv, was auch immer. Und es ist ironisch, wie sehr über die Jahrtausende die Quraysh dieselbe Einstellung hatten. Er war As-Sadiq al-Amin, der Ehrlichste, der Beste unter ihnen. Haben sich immer gefreut, wenn er als Schiedsrichter unter ihnen sein sollte. Aber die Sekunde, wo er über den Islam redet, oh Bro, war mal Pause hier, ne? 1:1 dieselbe Einstellung. Über 1400 Jahre hinweg hat sich nichts geändert. Die Kritik ist immer dieselbe geblieben. Bevor der Prophet, der Prophet wurde, hat ihm der Zustand von Mekka, die Ungerechtigkeiten und das Hierarchiebild sehr zugesetzt. Er selber hat noch in seinen 20ern und seinen 30ern, sagen die Leute, die Ulama, was die Sira betrifft, hat erstmal seine Familie aufgebaut, war ein Kaufmann, ist sein eigenes Leben quasi angegangen, soweit es geht. Er hat schon immer den Götzendienst abgelehnt, für sich. Und je älter er wurde, desto mehr werden ihm auch die Ungerechtigkeiten in Mekka bewusst. Und irgendwann, mit 40 circa, bereitet Allah subhanahu wa ta'ala ihn langsam darauf vor, diese Prophetie zu erhalten. Und in der Sira heißt es, dass er für 6 Monate angefangen hat, echte Träume zu sehen. Das bedeutet, er träumt von dem, was am nächsten Tag passieren wird. Und dann passiert es vor ihm. Und das ging dann für 6 Monate so circa. Und andere so Anzeichen. Er ist dann noch in Jabal al-Nur gegangen in Medina. Wer war mal hier Umrah? Oder war in Makkah Medina? Hände zeigen. Ja, ich beneide euch. Okay. Und Gott uns alle inshallah nach Medina und Makkah bringen. Jabal al-Nur, wo er raufgestiegen ist, hat er plötzlich gehört, wie jemand Salam zu ihm sagt. Und er dreht sich um und da ist niemand. Und später hat er dann gehört, dass es die Steine und die Bäume gewesen sind, die zu ihm Salam gesagt haben. Und er erzählt, wie er sich erinnern kann. Ich kann mich jetzt immer noch erinnern, einen bestimmten Stein in Mekka, der immer zu mir Salam gesagt hat. Das heißt, er erlebt diese seltsamen Geschehnisse, Sachen, die er vorher nicht erlebt hat. Und Allah bereitet ihn so mental darauf vor, okay, die Sachen, die ich erlebe, die Sachen, die ich sehe, sind nicht so... sind etwas außergewöhnlich. Und das sorgt dafür, dass Allah ihn bewusst in so eine nachdenkliche Stimmung reingibt. Zum einen sieht er die Gesellschaft, der Zustand der Gesellschaft, in der er ist, wo der Stärkere überlebt, wo alles, das Einzige, was dir Stärke und Legitimität gibt, ist Stammespolitik. Was ist dein Name? Woher kommst du? Und der Rest ist Geschichte. Bist du ein Waisenkind? Bombe. Hast du ein Vermögen? Super. Hast du jemanden, der dich beschützt? Salam alaikum. Gib her. Direkt. Zum einen also die gesellschaftlichen Aspekte haben ihn zum Nachdenken gemacht. Und zum anderen dieser spirituelle Aspekt. Natürlich möchte ich nicht zu sehr hineininterpretieren, was durch den Kopf des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ging, weil das wissen wir nicht. Also aus authentischen Quellen. Wir können auch nicht wissen, circa, was er jetzt in Ror Hira, also in dieser Höhle, worüber er sich jetzt wirklich Gedanken gemacht hat. Das weiß man halt jetzt nicht wirklich. Aber ein Hadith, der es ein bisschen aufzeigt, gibt ein paar Hinweise darauf. Und der kommt von Aisha radiallahu anha. Sie erzählt quasi, weil der Prophet ihr das erzählt hat. Nachdem nun Jibril zu dem Propheten kam und er ihm dann die Offenbarung gab, dass du jetzt Rasulullah bist etc. und dass du jetzt diese Botschaft tragen musst, heißt es dann im Hadith, dann kehrte der Gesandte Allahs mit der Offenbarung zurück, während sein Herz heftig schlug. Und er ging zu Khadija mit Khuwailid und sagte, bedecke mich. Und sie bedeckte ihn, bis seine Furcht nachließ. Danach erzählte er alles, was geschehen war und sagte, ich fürchte, dass mir etwas zustoßen könnte. So, paraphrasiert, verliere ich den Verstand. Was passiert da gerade? Dieser Schock, der tief sitzt. Also bitte, das, was ich gerade gesagt habe, nicht wörtlich nehmen, ja? Also, aber er hat Angst um sich, was er da gerade erlebt hat. Und Khadija antwortete, niemals. Bei Allah, Allah wird dich niemals erniedrigen. Du hältst gute Beziehungen zu deinen Verwandten. Du hilfst den Armen und Bedürftigen. Bewirtest deine Gäste großzügig und unterstützt die von Unglück betroffen sind. Das bedeutet, der Prophet im Vorhinein hat diesen Charakter von, ich helfe. Ich sorge dafür, dass die Ungerechtigkeit in meiner Gesellschaft, die Sachen, die schief laufen, dass ich die als allererster angehe. Und er war nicht der Einzige. Es gab viele in Mekka, denen es so ähnlich ging. Und der Moment, wo der Islam dann tatsächlich anfing, wo die Botschaft des Islams anfing, ratet mal, wer die Ersten sind, die gesagt haben, das ist die Veränderung, die ich in dieser Gesellschaft sehen möchte. Diejenigen, die als Erstes von diesem System betroffen sind. Die Schwächsten der Gesellschaft. Und das zeigt den Geist des Islams. Der Geist des Islams ist nicht nur Salah, Siyam, sagen La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, das ist das Zentrum, ja. Das ist der Geist. Aber im praktischen Sinne, direkt danach, was bedeutet La ilaha illallah? Das bedeutet, dass wenn er dir aufgibt, die Gesellschaft um dich herum, dass Wenn du an den Gerechten, an den Fürsorglichen glaubst und Iman hast an ihn, wie kannst du als eigener Mensch nicht gerecht sein und fürsorglich sein? Wie funktioniert das? Das funktioniert ja gar nicht. Und das ist die eine Mission, die direkt durch ganz Mekka flutete. Und der Prophet war nicht der Einzige, dem es so ging. Abu Bakr radiallahu anhu, von allen Sahaba, war derjenige, der dem Propheten vom Charakter her, sagen sie, am nächsten war. Vom Charakter her. Deswegen waren sie auch beste Freunde, selbst vor dem Islam. Und auch Abu Bakr hat nie einen Stein oder irgendeinen Götzen angebetet. Auch er hatte so eine Abneigung diesbezüglich. Und die Schwächsten und diejenigen in Quraysh, die das erlebt haben, die diesen Geist des Islams erlebt haben, haben das auch dieses Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, wer hier konvertiert ist, aber dieses Gefühl, wenn du in Sajda gehst, diese Befreiung von, das ist genau diese Freiheit und diese Last, die mir aus den Schultern genommen wird, wenn die Welt ungerecht zu mir ist. Wie ein Lauffeuer breitet es sich durch Mekka aus. Und die Veränderung des Islams war, dass man eben diesen Charakter verschönert und immer dahin geht. Und ich möchte euch einen Hadith vorlesen, der das genau aufzeigt, dass der Prophet ﷺ mit dieser Veränderung, mit dieser Mission, die Gesellschaft zu einem Besseren zu wenden, dass es für ihn keine Frage der Macht war. Das ist auch ein sehr ein häufiger Vorwurf gegenüber dem Propheten ﷺ. Er hat das Ganze gemacht für Macht. Also, wenn es wirklich um Macht ging, glaub mir, er hat als sein Name von Banu Hashim, hatte er genug Anführer hinter sich, dass er mit Stammespolitik irgendwie anfangen kann, die arabische Halbinsel an sich zu reißen. Gab viel, viel bessere Ansätze, als eine Religion zu starten, glaubt mir, von dem, was er erlebt hat. Und das sehen wir in der Rede von Ja'far ibn Abi Talib, als die Muslime in der ersten Auswanderung zu Abyssinien gemacht haben. In dieser ersten Auswanderung kamen die Quraysh und sind zu den Najashi, der König von Abyssinien, hingegangen und sie haben gesagt, diese Flüchtlinge, die zu euch gekommen sind, ja, der zu dir gekommen ist, ich möchte, dass du sie abschiebst, zurück zu uns, damit wir uns um sie kümmern können. Sie haben Angst, dass ein paar Muslime die Außenpolitik von Quraysh gefährden. So müsst ihr euch das denken. Für diese Quraysh war es eine Katastrophe, dass jemand wie Bilal ibn Rabah, ein unter Anführungszeichen, das in ihren Worten ein Schwarzer, ein Sklave von uns, denkt, ich Utba, bin derselbe wie er? Dass das übergehen kann und dass diese kleine Truppe an Muslimen, was machen die? Dass sie stärker werden, irgendwo in einem Land, wo wir sie nicht sehen können, eine Katastrophe für sie. Kennen wir doch von irgendwoher. Palästinenser können weder gehen noch hier bleiben. Warum? Ein paar Muslime, oder was, hast du Angst? Nein, du darfst diese Slogans nicht sagen. Und auf TikTok bannen wir dich auch. Wovor habt ihr Angst? Und Ja'far ibn Abi Talib, wo er merkte, dass ein Najashi wirklich kurz davor ist, sie alle abzuschieben, wirklich zurück nach Quraysh, machte dann folgende Rede. O König, wir waren in den Tiefen der Unwissenheit und der Barbarei versunken. Wir verehrten Idole, lebten in Unmoral und Schamlosigkeit, aßen das tote Fleisch und sprachen Abscheulichkeiten aus. Wir zerschnitten die Familienbande und vernachlässigten die Pflichten der Gastfreundschaft und Nachbarschaftlichkeit. Wir kannten kein Gesetz außer das des Stärkeren. Aber Allah weckte unter uns einen Mann, dessen Geburt, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und Reinheit wir anerkannten. Und er rief uns zur Einheit Allahs und lehrte uns, nichts mit Allah zu assoziieren. Er verbot uns die Anbetung von Götzen, ermahnte uns, die Wahrheit zu sprechen, unseren Verpflichtungen treu zu bleiben, barmherzig zu sein und die Rechte unserer Nachbarn und Familienglieder zu achten. Er verbot uns, die guten Frauen zu verleumden oder das Vermögen von Waisen zu nehmen. Er befahl uns, das Böse zu vermeiden, zu beten, Almosen zu geben und zu fasten. Wir glauben an ihn. Wir haben seine Lehren akzeptiert, seinen Befehl Allah zu verehren und nichts mit ihm zu assoziieren. Wir erlauben, was er erlaubt und verbieten, was er verboten hat. Und nur aus diesem Grund haben sich unsere Leute gegen uns erhoben. Sie haben uns verfolgt, um uns dazu zu bringen, die Anbetung Allahs aufzugeben und zu den Götzen und den anderen Abscheulichkeiten zurückzukehren. Sie haben uns gefoltert und uns geschadet, bis wir keine Sicherheit mehr unter ihnen fanden. Also sind wir in euer Land gekommen, in der Hoffnung, dass ihr uns vor ihrer Unterdrückung schützt. Bruder, stell dir vor, du hörst so eine Rede so auf Social Media. Und der Najashi, der Herrscher, sagte dann zu ihnen, habt ihr etwas von Allah bei euch? Und Jafar sagte ja. Und der Najashi sagte dann, rezitiert es für uns. Und Jafar rezitierte dann aus Surat Maryam. Die Sura, die man am meisten rezitiert, wenn es um diesen interreligiösen Dialog mit Christen geht. Und der Najashi und die Bischöfe in seinem Reich wurden zu Tränen gerührt durch das, was ihnen rezitiert wurde, bis ihre Bärte nass wurden. Und der Najashi sagte, wahrlich, diese Rezitation und das, was von Moses kam, stammen aus derselben Lampe. Ihr seid freigelassen. Und bei Allah, ich werde niemals euch an die Quraysh ausliefern. Das ist die Botschaft des Islams. Und das ist die Mission des Islams. Und das ist der Geist des Islams. Und mit diesem Hintergrund möchte ich, dass wenn wir jemals, wenn irgendjemand von uns auch nur darüber nachdenkt, irgendeine Community nachzudenken etc., dann ist es dieser Aspekt des Dienst, der im Vordergrund stehen sollte, auf einer praktischen Perspektive. Wie gesagt, Tawhid und La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aber im praktischen Sinne immer dieses Bedürfnis, eine gute Macht, im Englischen sagt man ja good force, eine gute Bewegung für Gerechtigkeit, für Spiritualität, eine Seele zu haben einfach und sich dann und aus der Gesellschaft etwas Besseres zu machen, dass diejenigen, die sich nicht selbst verteidigen können, dass wir für sie einstehen. Und eine andere Sache, richtig interessant, wenn wir als Community in der Lage sind, diesen Geist zu leben, wallahi, selbst wenn Nicht-Muslime sich denken, ey schau, ich sag's da ehrlich, mit dem Islam und so weiter, ja, ich weiß jetzt nicht mit Allah, was mir das Motto taugt, aber der ist mir sympathisch. Der Mohammed und so, der Ali, die Morgi. Ja, das reicht. Dass sie verstehen, wenn Muslime in unserer Mitte sind, sie sind ein unverzichtbarer Teil dieser Gesellschaft. Wir können nicht einfach so auf sie verzichten. Und für diejenigen, die sagen, ja, Bruder, du biederst wieder diese Leute an. Immer wieder müssen wir khir. Dann lese ich dir ein Hadith vor, von einem Vorkommnis, das zeigt, dass das schon immer, dieses Phänomen, schon immer ein Aspekt unseres Dienstes gewesen ist. Es kam leider dazu, dass Abu Bakr radiallahu anhu, einer der größten und stärksten und standhaftesten Muslime in unserer Geschichte, dass selbst er gegen Ende der Zeit in Mekka die Verfolgung von den Quraysh nicht mehr ertragen konnte. Und er ist zum Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat ihm um Erlaubnis gebeten, dass er nach Abyssinien ausreist. Auch er möchte die Hijra machen. Und der Prophet hat es ihm erlaubt. Und für diejenigen, die es nicht wissen, Abu Bakr war fast beinahe der erste Shahid im Islam. Der erste Märtyrer im Islam ist Sumayya, die Mutter von Yasir, also für diejenigen, vielleicht gehen wir auch ihre Geschichte mal an einem anderen Treff durch. Aber Abu Bakr war so begeistert von der Botschaft des Islams, ganz am Anfang, als die Botschaft aufkam, dass er dann öffentlich den Islam gepredigt hat und ein gesamter Mob ist auf ihn zugegangen und hat ihn öffentlich so verprügelt, dass er sich für Stunden, vielleicht, ich weiß, es kann sogar sein, Tage, er sich nicht bewegen konnte. Dass er Narben davongetragen hat für den Rest seines Lebens. Und die einzige Frage, die er hatte auf dem Bett war, wo ist Rasulullah? Ich möchte wissen, dass er in Sicherheit ist. Dieser Mann hat es nicht mehr ertragen. Nach 13 Jahren. Also packt er seine Sachen und geht. Und Aisha berichtet, wir berichten sehr oft von Aisha. Ja. Mega wichtige Frau in unserem, im Dien. Aisha berichtet in einem Hadith, als die Muslime verfolgt wurden, machte sich Abu Bakr auf den Weg nach Äthiopien, um auszuwandern. Als er dann an einem Ort namens Barkel Rimad ankam und er traf auf Ibn Darina, den Anführer des Qara'a-Stammes, und er fragte ihn, wohin gehst du? Und Abu Bakr antwortete, mein Volk hat mich aus meinem Land vertrieben und ich möchte durch die Welt ziehen und meinen Herrn anbeten. Und Ibn Darina sagte, ein Mann wie du sollte nicht auswandern, noch sollte er vertrieben werden. Denn du hilfst den Armen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, pflegst gute Beziehungen zu deinen Verwandten, unterstützt die Bedürftigen, bewirtest die Gäste mit Essen und Unterkunft und hilfst den Menschen in ihren schwierigen Zeiten. ich werde dein Beschützer sein. Kehre zurück und bete deinen Herrn in deinem Zuhause an. Und merkt ihr nicht etwas? Sind das nicht dieselben Worte, die Khadija radiallahu anha über den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat? Damit ihr seht, was der Kern dieser Persönlichkeiten ausgemacht hat. Es ist nicht nur, ja, Achi, kennst du deine Aqida richtig? Wichtige Themen. Und ich möchte jetzt das nicht ins Lächerliche ziehen. Das sind unfassbar wichtige Themen. Aber der Twist hier ist, dass man Aqida getrennt hat von Akhlaq. Da ist irgendwo Aqida und da ist Adab und Akhlaq. Ja, Achi, wenn du verstanden hast, La ilaha illallah, das kommt mit, das ist ein Paket. Und das sieht man auch an dem Vermächtnis von Gelehrten, die diese Sachen beigebracht haben. Deswegen ist doch dieses Konzept von, du lernst den Ding nicht nur von Büchern, sondern von einem Lehrer, weil du siehst mit deinen beiden eigenen Augen, was es heißt, diese Sachen zu kennen und zu verstehen und diese Akhlaq zu haben. Letzten Endes wollte Ibn Darina Abu Bakr in seiner Gemeinschaft haben, obwohl Ibn Darina nie den Islam angenommen hat, selbst danach nicht. Und er selber, er hat gar nicht gefeiert, was der Prophet gemacht hat. Er hat sich gedacht, Warum redet er schlecht über die Götter meiner Vorahnen? Warum macht er das? Taugt mir nicht. Aber du, Abu Bakr, du kannst nicht gehen. Wir brauchen dich hier. Und so ging es vielen Muslimen zu der Zeit. Und genau, und das Ironische ist, wir sehen genau so eine Reflexion bei den Palästinensern. Jeder von uns einfach sieht über diese Videos, wie viele Nicht-Muslime diese Menschen sehen und sich denken, schau, ich weiß jetzt nicht über Islam etc., aber ich kann nicht anders, als diese Leute zu respektieren. Was auch immer sie haben, was auch immer in ihrem Herz schlägt, sorgt dafür, dass sie diese Katastrophe, diese Dinge einfach ertragen können. Und das Interessante ist, dass dieser Geist sorgt dann letzten Endes dafür, dass die Feinde des Islam selber zur Zeit des Propheten a.s. danach den Islam annehmen. Khalid ibn al-Walid, das Schwert Allahs, so wie der Prophet ihm den Titel gegeben hat, er war der Grund, warum Leute wie Mus'ab ibn Umair, einer meiner absoluten Lieblings-Sahaba, immer wenn ich an ihn denke, kommen mir die Tränen. Er war der Grund für den Tod von Hamza, der Onkel des Propheten und Mus'ab ibn Umair. Und er später konnte nicht anders, als zu sagen, ich möchte Teil davon sein. Amr ibn al-As hat später den Islam angenommen. Er ist der Gouverneur von Ägypten geworden. Er war derjenige beim Najashi, der die Muslime hätte ausliefern wollen. Derjenige, der dort gestanden ist und mit dem Najashi geredet hat, dass er diese Muslime abschieben soll, war Amr ibn al-As. Er hat diese Rede, die ich euch gerade vorgelesen habe, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ja'far ibn Abi Talib. Er hat diese Rede gehört und gesagt, na, hört nicht auf die. Er hat später den Islam angenommen. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Und das ist das, was der Islam mit einem machen soll. Das ist der Eindruck, der hinterlässt. Und das ist der Geist, den wir als Community eben aufbauen müssen und den wir haben sollten. Aber es reicht nicht, dass wir begeistert sind von dieser Botschaft. Es reicht nicht, dass wir das hören und uns denken, ist voll motivierend, was diese Leute damals gemacht haben. Das ist der Islam. Das ist das, was uns ausmacht. Es ist schön, inspiriert zu sein. Aber ohne Charakter wird Veränderung nie passieren. Du kannst motiviert sein, so viel wie du willst. Wenn nicht danach Action kommt, wenn nicht danach etwas mit deinem Charakter erscheint, wird Veränderung nie passieren. Und selbst die Sahaba, als sie sich diese Mission angeschlossen haben, es war nicht genug, dass sie begeistert waren von was auch immer der Prophet an Veränderungen mitbringen soll in der Gesellschaft. Sie mussten selber erzogen werden, dass sie Menschen sind, die dann wirklich diese Verantwortung in dieses Dienst tragen können. Und das für 13 Jahre in Mekka. Und wenn ihr die mekkanischen Suren anschaut, alle Suren, der gesamte Koran, der in Mekka herabgesandt wurde, hat wieder und wieder dieselben Themen. Taqwa vor Allah. Habt Sabr. Seid nicht traurig über das, was euch entgangen ist. Sagt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lasst euch nicht beirren und bleibt standhaft und knickt nicht ein vor den Ungerechten. Allah sieht alles. Das, wieder und wieder, 13 Jahre. Und sie werden von einem Tag auf den nächsten geprüft und wieder geprüft und wieder geprüft. Und letzten Endes ist das, was Charakter aufbaut. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Wien oder hier in Europa diesen Druck spüren, wie es die Sahaba damals getan haben, dann ist es nichts Neues. Wenn einer sich denkt, ja, der Islam soll dies sein und wir möchten als Community das aufbauen, dann sei bereit, dass auf dich große, nicht Steine, Felsen und Berge in den Weg gesetzt werden. Und die Sahaba radiallahu anhum mussten dasselbe erleben. Und das Interessante ist es, dass in dieser Zeit in Mekka, das vergessen viele Leute, gab es sowas wie Hijab gar nicht. Frauen in Mekka haben kein Hijab getragen. Es gab auch kein Alkoholverbot. In der Zeit war es nur wichtig, dass der Prophet, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen, die aus einem komplett neuen Kulturkontext nicht nur motiviert sind, eine Gesellschaft aufzubauen, sondern dass sie ihre kompletten Gewohnheiten ändern. Weil es sind Gewohnheiten, die dein Leben ändern. Das hört man in x-fachen Self-Help-Books. Willst du dein Leben verändern, musst du deine Gewohnheiten ändern. Aber Gewohnheiten änderst du erst, wenn deine Einstellungen selber geändert werden. Ich kann jemanden zwingen, großzügig zu sein. Morgen, Habibi, 5 Euro, aber kein Bock, ja, machst du trotzdem. Und ich zwinge ihn von mir aus einen Monat. Macht es ihn dann großzügiger? Ja, für den Blinden schon. Auf einem Auge. Du machst jemanden großzügig, indem du ans Herz legst, wie viele Gaben er im Leben bekommen hat. Wie sehr er selber in der Situation, wo er pleite ist oder arm ist oder sonstiges, dass jemand ihm zur Hilfe kommt. Und das ist die Taqwa, die der Prophet in den Muslimen eingetrichtert hat. Dass wenn es soweit ist, die Veränderung zu tragen, dass du in der Lage bist, doch das wirklich umzusetzen. Und es sieht man besonders an einem Hadith. Ra'a'isha radiallahu anha, das war schon viele Jahre, nachdem der Prophet gestorben ist. Ein Mann kam aus dem Irak zu Aisha und wollte wissen, was die richtige Art von Kleidung ist. Und was ist die Anordnung der Suren im Koran. Und Aisha merkte, dass er so oft fixiert auf Dinge ist, die für den Anfang eigentlich gar keine Rolle spielen. Und zu dem Zeitpunkt, viele Provinzen im Irak und im Scham etc. in diesen Bereichen sind neu im Islam. Das heißt, sie kriegen zum ersten Mal diese Konzepte von La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, aber mit dem ganzen Islam, wie wir es heute kennen. Das war nicht wie bei den Sahaba. Und es erinnert auch ein bisschen an diese TikTok-Live-Debatten, die wir immer haben. Wenn jemand Muslim wird, das Erste, was er wissen muss, sind, ah, Bruder, komm mal her, ich bring dir jetzt mal 6 Sachen bei, die du unbedingt wissen musst. Der Rest, wie islamischer Charakter oder sonstiges, ja, aber Bruder, aus mal vor, aber du musst mal diese, hast du mal die Liste hier? Glaubst du an das? Ja, okay, dann bist du richtig unterwegs. Und sie antwortet ihm dann, mega interessant und mega relevanter Hadith. Wahrlich, das Erste vom Koran, was offenbart wurde, war eine Sure aus dem Mufassal. Und der Mufassal, das ist quasi die kürzeren Suren im Koran, die kurzen bis die mittelkurzen bis langen Suren im Koran. Die Gelehrten sind sich jetzt uneinig, was genau Al-Mufassal ist, aber basically, das die kürzeren Suren, die hinten sind. Und als dann viele Menschen zum Islam kamen, wurden dann erst, also Menschen zum Islam kamen, also nach der Zeit von Mekka, wurden dann die Gebote und Verbote, den Halal und der Haram herabgesandt. Wäre es jedoch am Anfang geheißen, trinkt keinen Alkohol, das sagt Aisha, hätte es am Anfang geheißen, trinkt keinen Alkohol, so hätten sie gesagt, wir werden den Alkohol niemals aufgeben. Und wäre zuerst herabgesandt geworden, begeht kein Zina, hätten sie gesagt, wir werden Zina niemals aufgeben. Das ist Al-Bukhari. Wenn wir also als Community Veränderung anstreben und diese Mission, von der ich euch erzählt habe, angehen möchte, dann müssen wir bei uns selbst anfangen. Dann müssen wir anfangen mit Iman. Wir müssen anfangen, in diesen Basics uns zuerst mal zu etablieren, damit wir in der Lage sind, aufzubauen. Und selbst die Leute in Medina, nachdem die Muhajirun, die alle nach Medina ausgezogen sind, selbst sie haben einige Jahre gebraucht, in Anwesenheit mit den Muhajirun, damit ihr Charakter aufgebaut wird, damit der Prophet, Vollgas geben kann und die Community aufbaut. Hijab und diese ganzen Verbote für Sinne etc. kamen drei, vier Jahre später dann, in Medina erst. Das heißt, über fast 15 Jahre des Islams hat Allah nur damit, sich nur damit befasst, kümmere dich um deinen Charakter, um deine Akhlaq und deinen Charakter. Und wenn dann du soweit bist, dann gehst du die großen Dinge an. Und der erste Schritt, den der Prophet ﷺ gemacht hat, dafür war es, indem er die Moschee aufgebaut hat. Und mit diesem Aspekt schließe ich dann ab. Das erste, was er getan hat, war eine Moschee aufzubauen. Und er hat sie nicht mit Sadaqat aufgemacht. Er hat nicht gesagt, ja, können wir mal Spenden sammeln, ja, kann mir jemand irgendein Grundstück geben. Nein. Zwei Waisenkinder, denen das Grundstück gehörte. Er ist explizit zu ihnen hingegangen und hat ihnen gesagt, wir kaufen es euch ab. Weil als Community, wenn du etwas aufbauen möchtest, kannst du dich nicht nur auf Almosen verlassen. Du musst self-sufficient sein im Englischen. Du musst in der Lage sein, dich selbst zu versorgen. Nicht jedes Mal, wenn irgendwas aufgebaut werden sollte, und Sadaqa hat ihren eigenen Stand im Islam, das wissen wir alle. Aber wenn es darum geht, eine flächendeckende Gemeinschaft zu sein und eine Community zu bilden, dann müssen wir auf eigenen Beinen stehen. Nicht ständig irgendwo Almosen verlangen. Und der Prophet, als er die Moschee aufgebaut hat, hat dort nicht nur einfach nur Islam beigebracht. Die Moschee war das Zentrum für Wirtschaft. Da hat die Bürokratie stattgefunden. Da waren die Militärexpeditionen, da wurden sie geplant. Alles, was passieren musste, damit Medina zu dieser wunderschönen Stadt heranwachsen konnte, die wir heute kennen. Das kam noch nicht von einem Tag auf den anderen. Schau, wie sie die Stadt vorgefunden haben. Denkt ihr, das hat sich jetzt alles mit Almosen gelöst? Da stand Wirtschaft dahinter. Da standen Unternehmer dahinter. Da standen Leute, normale Menschen dahinter. Nicht nur ein Prophet. Und Imame und Gelehrte. Und das ist es, was wir verstehen müssen. Wenn es um Community geht, dann müssen wir diesen Gedanken von, wir brauchen nur die Gelehrte und die Akrida, die passt, und dann wird es uns alle gut gehen. Ja, Achi, bist du der Unternehmer? Willst du die Arbeitsplätze schaffen? Oder brauchen wir nicht da jemanden, der sich da auskennt? Brauchen wir nicht jemanden, der ein Unternehmen aufbaut? Der Leuten einen Arbeitsplatz gibt? Brauchen wir nicht Ärzte, die Leute untersuchen? Und der Grund, warum ich diese ganze lange, große Rede gemacht habe über Charakter oder was auch immer, liegt einfach nur an einer Sache. Damit ich euch vermittle, dass jeder Einzelne von euch, der hier da sitzt, ihr habt eine mindestens wichtige, genauso wichtige Rolle wie Ulama, teilweise. Die Ulama haben ihren eigenen Status, einen sehr wichtigen Status. Aber jeder Einzelne von euch, der etwas für die Community machen kann, der dazu beitragen kann, dass wir gegenseitig uns den Rücken frei halten. Wir brauchen euch. Diejenigen, die Videos machen, diejenigen, die Juristen sind, diejenigen, die Fotografen und Videografen sind. Oh mein Gott, wie oft ich Leute gehört habe, die auf Videografen und Fotografen herabsehen. Ja, Bruder, gib ihm 10 Euro, er kommt schon, machen wir der Hochzeit. Wie soll er davon leben, Mann? Die Kamera alleine hat was für sich was gekostet, das Editing. Oder Adobe verlangt, keine Ahnung, 200 Euro im Monat. Da kommst du gar nicht klar. Der Prophet ﷺ hat eine Community, eine starke Community in Medina herangezogen mit Unternehmern, Leuten, mit Unternehmern, mit Kriegern, mit Ärzten. Das, was sie ausgemacht hat, war dieser Charakter. Und das ist das, was wir heranzüchten müssen, wenn wir als Muslime hier eine Identität in Wien oder in Europa haben möchten. Das ist das, was wir brauchen. Und der zweite Schritt, den der Prophet ﷺ gemacht hat, und ich finde es ein so wunderschönes Konzept, und damit versprochen schließe ich ab, nämlich das Konzept der Mu'acha im Arabischen, diese Verbrüderung und die Geschwisterlichkeit zwischen den Ansar und den Muhajirun. Es war so, dass die Muhajirun ja als Flüchtlinge sehr stark nach Medina zugezogen sind, und die Ansar können ja nur so viele Leute, eine Stadt insgesamt. Also wenn wir eine Flüchtlingskrise hatten 2015 oder so auf den, haben sie auch eine Mini-Flüchtlingskrise quasi gehabt. Weil sie mussten ja irgendwie damit auskommen, diese Leute kommen alle dazu, die haben keine Unterkunft. Und da gibt es kein, ja Bruder, ich schmeiß einen Container her und dann gibst du zwei Leute rein oder so. Der Prophet ﷺ hat das Konzept gemacht, dass für jeden Ansari ein Muhajir zusammengepaart wurden. So, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Eine Art Sozialhilfe. So sehr, dass sie erben konnten. Der Muhajir konnte von den Ansari erben. Und die Muhajirun haben sich gewundert über diese Großzügigkeit. Einer der reicheren Ansaris sind zu einem Muhajir hingekommen, haben gesagt, schau, ich besitze zwei Häuser. Entweder zwei Häuser oder zwei Stockwerke von einem Haus. Ich bin einer der reicheren von den Ansaris. Ich gebe dir mein halbes Vermögen. Und das Stockwerk oder das Haus, das gehört dir. Einfach so. Ehrlich, wie viele von uns in islamischen Ländern würden so weit gehen? Vergiss die Leute hier, ja, mal, wie viel gibt man Flüchtlingen oder nicht. Und hier ist ein richtig interessanter Hadith. Die Ansar sagten zum Propheten, bitte teile die Dattelpalmen, die sie besitzen, zwischen uns und den Muhajirun, 50-50. Stellt euch vor, basically Dattelpalmen, stellt euch vor, ihr alle, okay, die Hälfte von euch Muhajir und die anderen Ansar, die Hälfte von denen sagt, die geben die Hälfte ihres Gehaltes an die alle. Einfach so. Und der Prophet a.s. antwortete, nein. Sagte, nein, machen wir nicht. Und daraufhin sagten die Ansar, okay, dann lass die Muhajirun die Arbeit in unseren Gärten verrichten und wir teilen die Dattelfrüchte dann mit uns. Und die Muhajirun haben gesagt, wir akzeptieren das. Selbst da wollten sie keine Almosen haben. Weil die Muhajirun sind nicht einfach, sie sind selber qualifizierte Händler gewesen. Unter ihnen von den Muhajirun in der Zeit in Medina, einige von ihnen sind reich geworden, obwohl sie mit nichts dorthin gekommen sind. Zero to Hero Stories. Und inshallah machen wir das in unseren ein paar Geschichten von diesen Leuten durch, rein vom unternehmerischen Aspekt. Das ist bestimmt für viele von euch sehr interessant. Und das ist das, was funktioniert. Und dann, als dann ein Streit aus, brach ein Streit zwischen den Ansar und den Muhajirun auf. Und einer der Ansar sagt, hat die Ansar aufgerufen, die Ansar kommt mal her. Und die Muhajirun haben gesagt, du rufst deine Leute? Ja, Muhajirun kommt mal her. Und plötzlich die Flüchtlinge und die Gastgeber, die verbrüdert sind, stehen sich plötzlich gegenüber. Und es hat den Propheten so schockiert. Er ist hingelaufen und hat gesagt, tut ihr Dinge, die ein Zeichen der Jahiliyyah sind? Ich dachte, wir haben das hinterlassen, vor vielen Jahren. So schlimm war das. Dieses Prinzip von Nationalismus und Parteigehabe. Und lasst es, hat er gesagt. Es ist ekelhaft, es ist verrottend. Inna muntina. Richtig schlimmiges Schimpfwort sogar im Ägyptischen, wenn man sagt. Es ist ekelhaft. Es stinkt. Und wenn ihr beobachtet, der Nummer eins Grund, warum jeder von uns und warum islamische Länder nur zusehen konnten, wie unsere Geschwister in Massen massakriert werden, ist, weil diese Krankheit von Nationalismus links und rechts um uns herum ist. Jeder schaut auf seine eigenen Hände. Und jeder hat Angst, sich ins Kreuzfeuer zu stellen. Und wir können nur zusehen, wie unsere Geschwister massakriert werden, als Preis dafür. Politische Interessen. Dafür. Und wir sind nicht unschuldig dafür. Also das ist mal global gesehen. Ja, wir haben es hier lokal. Nein, ich könnte mich niemals mit einem Araber abgeben. Du willst einen Araber heiraten? La haula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Was, er ist Türke, er ist Bosnier, er ist das? Er ist Ghanese? Er kommt aus Nigeria? Wie willst du heiraten? Woher? Wie viele Muslime, ich habe das gar nicht gepackt, zu lesen, wie viel Rassismus noch unter Muslimen gegenüber somalischen oder nigerianischen oder westafrikanischen Muslimen existiert. Es ist zum im Grund und Boden zum Schämen. Ich finde es auch ironisch, ehrlich gesagt. Du Ägypter, du hast irgendwas gegen einen Westafrikaner. Oder schau, wie Leute dich behandeln dann. Es ist eine absolute Krankheit, über die wir alle hinwegsehen müssen. Egal, welche Nationalität wir ankommen, wir alle sind hier in Wien Muslime. Glaubt mir, wenn sie anfangen, theoretisch jetzt, uns alle abzuschieben, die sagen dann nicht, okay, nein, der ist so, Salamu alaikum, ihr alle seid weg. Sehr überspitzt ausgedrückt, wenn der Verfassungsschutz hier zuhört, das ist keine Propaganda, ich sage nur, weißt du, falsch. Deswegen können wir uns diese Nationalitätsstreitereien oder sonstiges nicht leisten. Wir brauchen diese Mu'akha, genau wie der Prophet a.s. angegangen ist. Deswegen habe ich die Kalam-Talks organisiert, damit letzten Endes das Talent von jedem von euch jetzt scheinen kann. dass jeder von euch, und ich weiß, unter euch sind Leute, die Ärzte sind, die Juristen sind, die Unternehmer sind, die viel anzubieten haben. Es liegt an euch, wenn wir in der Lage sein möchten, als Community zusammenzukommen. Mindestens genauso wichtig wie Ilm und Wissen und Islam. Dass man zusammenkommt und sich kennenlernt. Und es spielt gar keine Rolle, was irgendjemand von euch macht. Ob es Backlauer sind, die du verkaufst im ersten Bezirk, ob du irgendwelche Gebetsketten oder Sikrketten machst, irgendwo in deinem Zimmer alleine. Wenn du irgendwelche Videos machst und denkst, du bist wichtig, weil du, keine Ahnung, reden kannst, I guess. Wenn du Videos organisierst, wenn du einen Smashburger-Laden irgendwo im Hilibili-Dorf hast, ist vollkommen egal. Wenn du als Praktikant irgendwo beim Richteramt bist, wenn du dein KPJ zum x-ten Mal machst und der Oberarzt dir zum 7. Mal sagt, was du zu tun hast und du willst einfach nur nach Hause gehen. Es spielt gar keine Rolle. Es kommt auf jeden von uns an. Und genauso wie diese kleinen Schritte. Ich habe nie gedacht, dass ein Video über Alhamdulillah dazu führen würde. Wallahi, habe ich nicht gedacht. Und unterschätzt niemals, wenn ihr zusammenkommt und versucht einfach nur, sich die Frage zu stellen, wie wir da hinkommen, dass es uns besser geht hier in Österreich und in Wien. Es kann viel entstehen, sehr viel entstehen. Und die Grenzen liegen nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Tawakkul liegt am Ende sowieso bei Allah. Selbst der Prophet und die Sahaba, als sie auf den Schlachtfeldern standen, nachdem sie so sehr gedrillt wurden in ihrem Charakter, sie wussten am Ende nicht, wo sie landen würden. Mus'ab ibn Umair, dieser junge Mann in seinen 20ern, der erste Botschafter des Islams war und in Medina, ist ein junger Mann in seinen 20ern. Er war der Hauptgrund, warum Medina, also einer der wichtigsten Gründe, warum Medina Muslim geworden ist. Er hat nie gesehen, wie der Prophet Mekka eröffnet hat. Er ist in Uhud gestorben. Er hat keine Ahnung, was passiert ist. Aber es war für ihn, hat für ihn keine Rolle gespielt. Und mit dieser Einstellung müssen wir auch vorankommen. Gebt euer Bestes. Macht in dem, was. Gebt Ihsan in den Dachen, die ihr könnt. Ob es Fitness ist, whatever, was ihr macht. Und kommt zusammen. Und inshallah organisieren wir diese Talks, dass wir eben diese Themen, egal welche Themen euch am Herzen liegen, dass wir diese besprechen, zusammenkommen und dann die Initiativen schaffen, die dafür sorgen, dass wir als Community in Wien und in Österreich und inshallah in Europa es uns besser geht mit den Jahren. Gut, das war's dann schon von mir. Barakallahu alaikum wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.